Nach der Adventszeit und den Weihnachtstagen, nach der Silvesternacht und dem Neujahrsmorgen finden wir jetzt also uns wieder zusammen und feiern Gottesdienst, den ersten Gottesdienst im Jahr 2026. Was uns dieses neue Jahr wohl bringen wird, das weiß keiner so richtig. Wir haben ja einiges schon geplant wahrscheinlich, manches haben wir schon in der Pipeline, wie manche Leute sagen, anderes ahnen wir vielleicht schon. Es wird wahrscheinlich auch Überraschungen geben, gute Überraschungen, vielleicht auch böse Überraschungen. Neugierige haben Lust auf Neues und Ängstliche Grund zur Sorge. Wie es wirklich wird, weiß, wie gesagt, niemand. Wir haben keine Wahl und haben es uns auch nicht ausgesucht. Wir sind im Jahr 2026 gelandet und wir werden es mit Leben füllen müssen. Oder es wird uns mit Leben gefüllt werden, vielmehr. Es ist eine gute Idee, die erste volle Woche im neuen Jahr mit einem Gottesdienst zu beginnen. So wie wir es im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren auch gewohnt sind und gemacht haben. Wir beginnen unsere Wochen mit einem Gottesdienst. Damit setzen wir ja eigentlich immer wieder neu eine Marke. Wir stolpern nicht in eine neue Zeit hinein, sondern wir beginnen sie bewusst. In der Gemeinschaft der Gläubigen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Hören auf das, was Gott uns zu sagen hat und auch in anbetender Zuwendung zu ihm, unserem Gott. Zu Beginn dieses neuen Jahres tun wir das in einem Segnungsgottesdienst in der Weihnachtszeit. Weihnachtszeit, könnte man fragen, ist das nicht abgehakt, das Thema mittlerweile? Nein, es ist immer noch Weihnachtszeit. Mit der Geburt von Jesus und dem Verschwinden von Engeln und Hirten ist die Weihnachtszeit ja noch nicht vorbei. Es lohnt sich, auch mal die anderen weihnachtlichen Geschichten und Hinweise aus der Bibel anzugucken. In einer dieser Geschichten verbindet sich Weihnachten mit einem Segen. Es ist eine der weihnachtlichen Wegegeschichten, die es gibt. Und deswegen habe ich meine Predigt auch mit dem weihnachtlichen Wegesegen überschrieben. Vielleicht hilft sie uns zu Beginn dieses neuen Jahres und zu Beginn unseres Weges durch das Jahr 2026 mit unserer Zeit klarzukommen. Jedenfalls müssen wir nicht unversorgt gehen. Brot und Kelch stehen hier schon vor uns, die Wegzehrung, die uns unser Herr Jesus gewährt. Aber hören wir zuerst den Predigttext aus dem Evangelium nach Lukas, dem zweiten Kapitel ab Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung, also Marias Reinigung, nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, also Jesus, hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben und zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Sind also Menschen unterwegs. Überhaupt ist ja Weihnachten eine Zeit der Wege. Menschen sind unterwegs. Maria und Josef gehen nach Bethlehem. Die Hirten von den sogenannten Hürden, zu der Krippe. Und das ist auch der Zielpunkt der weisen Männer, die sich aus dem Osten aufgemacht haben. Sie sind unterwegs nach Bethlehem. Herodes wollte auch dorthin aufbrechen, ließ es dann aber sein und macht sich auf einen ganz anderen grausamen Weg, auf einen innerlichen Weg, der in viel Leid führte. Viel Bewegung in der Weihnachtsgeschichte also. Und auch zu unserer Weihnacht sind wir viel unterwegs. Manchmal sind es die Wege zu den Läden, um Geschenke zu kaufen. Manchmal sind es Fingerwege auf der Tastatur oder mit der Maus oder an dem Touchpad bis zum nächsten Online-Shop, um Geschenke zu besorgen zur Weihnachtszeit. Viele haben sich auf die Wege gemacht, natürlich nicht nur um Geschenke zu kaufen, sondern auch um Menschen zu begegnen, Familie, Freundinnen, Freunde. Und wir haben zusammengesessen und haben Zeit miteinander geteilt, waren unterwegs. Unsere Geschichte ist eine dieser weihnachtlichen Wegegeschichten. Gut, wenn Menschen nicht einrosten, wenn sie nicht nur sitzen bleiben und stehen bleiben, sondern noch beweglich sind, wenn sie sich auf Wege setzen lassen und diese Wege dann auch unter die Füße nehmen, wenn sie noch etwas vom Leben erwarten. Die Weihnachtszeit ist bei aller Besinnung und Gemütlichkeit eben auch eine Bewegungszeit. Dabei kann man sich die Frage stellen, was uns denn eigentlich antreiben könnte, was uns in Bewegung setzt. Ich meine in geistlicher Perspektive auch. Was lässt dich deine alltäglichen Bahnen verlassen? Was öffnet dich für besondere Zeiten und Orte? In unserem Text sind es zwei Push-Faktoren, die genannt werden. Einmal ist es die Heilige Schrift, natürlich in diesem Fall die jüdische Heilige Schrift, die Tora, und dann der Heilige Geist. In unserem Text wird mehrfach das Gesetz genannt. Mal mit dem Zusatz, dass es das Gesetz des Mose wäre, mal mit dem Zusatz, es wäre das Gesetz des Herrn. Gemeint sind die Anordnungen, die wir in unserer Bibel in den 5 Büchern Mose nachlesen können, die jüdische Tora also. Allerdings verwischen hier im Lukas-Evangelium die Anweisungen und Anordnungen etwas. Es sind Anordnungen zur Reinigung von Frauen, wenn sie Kinder bekommen haben. Es ist eine Anordnung zum Freikaufen eines Erstgeborenen, der eigentlich Gott geweiht sein sollte. Und es geht um die Darbringung eines Menschen für den Dienst Gottes. Und alles das kommt hier zusammen, in dem, was Maria und Josef auf dem Herzen haben, wenn sie zum Tempel unterwegs sind. Jetzt könnte man lange darüber nachdenken und fachsimpeln. Ich spare uns das jetzt mal. Wichtig ist mir ein Punkt, dass in unserer Geschichte Menschen nicht nur etwas von der Heiligen Schrift aufnehmen und lesen und hören und sich Gedanken darüber machen und sich dann in fremde Welten flüchten, sondern dass sie ihre Sandalen schnüren, dass sie den Gürtel um das Gewand festziehen und losgehen nach Jerusalem, zum Tempel, dahin, wo Gott wohnt. Hätten sie das nicht gemacht, dann wären sie nicht auf Simeon getroffen. Und der Segen wäre ihnen dabei entgangen. Also nicht nur lesen und nicht nur nachdenken, sondern auch umsetzen ist die Devise von Maria und Josef. Und so kommen sie in diese besondere Situation, die wir eben gehört haben. Und was sie dort erleben, ist ihnen dann allerdings undurchsichtig erst einmal, wundersam. Und alles Gesetzliche tritt vor diesem Wundersamen zurück. Von den Anordnungen, die sie doch eigentlich in Bewegung gesetzt haben, hören wir nicht mehr viel. Was ist denn eigentlich passiert? Was ist denn da eigentlich anders geworden? Es gab ja noch jemanden, der sich auf den Weg gemacht hat. Es ist Simeon. Er steht für einen anderen Weg. Nicht, dass er nicht auch eine Ahnung von der Heiligen Schrift gehabt hätte. Alles, was wir von ihm lesen und was er sagt, ist gespickt mit Schriftverweisen, besonders aus dem Prophetenbuch Jesaja. Was er da gelesen und gehört hat, ist dann zu seinem eigenen Thema geworden. Und so wird er gerecht und gottesfürchtig genannt. Und er wartete auf den Trost Israels. Das ist auch so eine prophetische Formulierung. Er wartete auf den Trost Israels. Und diese Formulierung macht Hoffnung. Wenn der Trost Israel kommt, dann würden Leid und Dunkel vorbei sein, würde übergehen in Licht und Heil. Aber deswegen geht Simeon nicht wirklich in den Tempel. Ihn bewegt noch etwas anderes. Es ist eine Kraft, die auf ihm ist und in ihm wirkt. Etwas, das ihn etwas erkennen lässt und auf die Spur bringt. Er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und so kommt er dann dort an. Und so kommt es zu dieser weihnachtlichen Begegnung im Jerusalemer Tempel. Maria und Josef sind in den Formen des Glaubens, in dem sie gelebt haben, in das Haus Gottes gekommen, sind unterwegs gewesen, sind angekommen, haben sich bewegen und prägen lassen. Und Simeon ist wach für die Dynamik des Heiligen Geistes, die auf ihm ruht und in ihm wirkt. Und jetzt kommen die vier zusammen. Ja, vier. Denn neben den beiden Eltern und dem alten Mann ist da ja noch wer? Unser Herr Jesus. Zwar noch klein, aber schon ganz da. Also wieder Weihnachten. Gott kommt in Jesus zur Welt. Er kommt nicht mit Ehrengarde, kommt nicht mit großem Tamtam. Er kommt als Kind und schreibt uns ins Stammbuch, dass denen der Himmel offen steht, die wie die Kinder werden. Menschen also, die einfach leben, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Menschen, die einfach sind, weil Gott sie gemacht hat. Menschen, die, wenn sie dann erwachsen sind, sich Gott und seiner Liebe anvertrauen dürfen. Menschen, die in dieser Welt leben und sich ihr stellen, im Bewusstsein einen Vater im Himmel zu haben, der ihnen genau den offen hält, den Himmel. Inspiriert vom Heiligen Geist fasst es Simeon jetzt in Worte. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Simeons Warten hat sich gelohnt. Er sieht in Jesus den von den Propheten in Aussicht gestellten Trost Israels und es erfüllt sich für ihn, was ihm der Heilige Geist in Aussicht gestellt hat. Er würde den Christus des Herrn sehen. Und jetzt sieht Simeon ihn. Vorigen Sonntag hörten wir noch von Hiob. Er hatte von Gott zunächst nur vom Hörensagen vernommen, hat er gesagt, aber dann sagt er, hat mein Auge dich gesehen. Und das hat sein Leben verändert, eine andere Qualität in sein Leben gebracht, führte zu einer anderen Sicht des Lebens und des Glaubens für Hiob. Jetzt sehen Simeons Augen also den Christus des Herrn und Gottes Heiland. Spannend, eben in diesem Kind sieht er ihn, wie er wohl darauf gebracht worden ist. Gerade im Blick auf das Jesuskind, den Trost Israels zu sehen, ist ja nun nicht selbstverständlich. Aber er sieht so viel Gutes und Helles in dem kleinen, großen Jesus auf seinem alten Arm. Für alle Völker gibt es Heil, sieht er. Für die Völker Israels gibt es Licht und das Volk Israels selbst soll gepriesen werden, weil aus ihm die Rettung der Welt entsteht. Und darin dürfen wir jetzt leben. In diesem heilvollen Licht, das uns für unser Leben aufgehen darf. Oder auch dieses Licht, das uns Erleuchtung bringt, von innen heraus. Jedenfalls gibt es Jesus als den Heiland, den Retter oder Erlöser, der uns aus dem Dunkel dieser Welt herausholt und hell werden lässt. Simeon sieht das in dem kleinen Säugling auf seinem Arm. Sein Blick wird im Ansehen von Jesus in alle Welt geweitet. In Jesus kommt jetzt Licht in die Welt hinein, weil der Trost Israels so dem Heil der Welt dient. Und deswegen ist Israel zu preisen. In solcher Sicht kann Simeon jetzt in Frieden fahren, sagt er, wohin auch immer er fahren wird. Und du kannst es auch im Frieden fahren, wenn er dich im Geist, den Heiland, erkennen lässt. Über solche Worte kann man sich nur wundern. Wundern, weil es doch über das hinausgeht, was wir menschlich erklären könnten. Und so ging es auch den Eltern von Jesus. Sie wollten doch eigentlich nur im Tempel ihr Kind darstellen, wie es der religiösen Vorschrift entspricht. Aber so kann das sein. Du lebst deinen Weg, deinen normalen Weg, auch den normalen Weg des Glaubens, vielleicht sogar der religiösen Tradition oder der Gewohnheit. Und auf einmal merkst du etwas, was dieser Sache noch übergeordnet ist. Es bricht das Heil Gottes über dich herein. Vielleicht so, wie du es gar nicht vermutet hast. In einer Formulierung, in einem Gedanken, in einem Lied, in einem Gespräch, in einer Emotion, die in dir ist.
und du kannst dich nur wundern. Und gut, wenn du das dann noch kannst, wenn du dich wundern kannst, wenn du noch staunen kannst. Wohl dem Menschen, der nicht so abgeklärt durch die Welt geht, dass er nicht mehr staunen kann, sich nicht mehr wundern kann. Wenn der Glaube so festgefahren ist, dass alles klar ist, wenn du Bescheid weißt, dann ist doch alles klar, quadratisch, praktisch gut. Und wo bleibt das Staunen, wo bleibt das Wundern? Wenn du dich noch wundern kannst und staunen kannst, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Auf dem Weg des Friedens, der unseren Verstand übersteigt. Simeon sieht in dieser Sicht noch tiefer. Er entdeckt nicht nur Heil, Licht und Verehrung, er sieht auch, wie Menschen zu Fall kommen und wie Menschen aufstehen. In Jesus sieht er ein Zeichen des Widerspruchs. Und selbst durch Marias Seele sieht er ein Schwert dringen. So easygoing ist das mit der Sache von und mit Jesus nämlich nicht. Sein Weg ist eben auch anstößig. Und an ihm scheiden sich die Geister. Gott kleindenken ist absolut nicht selbstverständlich. Und sich selbst durch den Anblick des Jesuskindes auf die Spur setzen zu lassen, ist eine echte Herausforderung. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering, nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding. So hat es Nikolaus Hermann gedichtet im Lied »Lobt Gott, ihr Christen alle gleich«. So kommt uns Gott nahe, Gott, der ewige, allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist aber sein Trost. Hier ist der Christus des Herrn, der Retter. An ihm scheiden sich die Geister. Und wer ihn sieht, kann in Frieden fahren. Wie soll denn so ein Weg gelingen? Wie kann unser Weg gelingen als Weg des Wunderns und der Erleuchtung, als Weg der Entscheidung und des Heils? Wie soll er gelingen, der Weg des Friedens? Simeon segnet Josef und Maria. Und wie anders soll man eigentlich das Leben meistern? Gottes Schutz soll mit den beiden sein, mit Maria und Josef. Und gute Entwicklungen sollen in ihnen freigesetzt werden. Beides bedeutet Segen. Gesegnet sein heißt, unter Gottes schützender und fördernder Hand zu bleiben und sich seinen Entwicklungen anzubefehlen, seiner fördernden Hand anzubefehlen und in ihr und aus ihr heraus zu leben. Wie gut, dass es ihn gibt, den Segen Gottes. Sonntag für Sonntag befehlen wir uns ihm an und heute ganz besonders. Wenn du magst, dann kannst du gleich an die dafür vorgesehenen Segnungsstationen gehen. Und dann sag, wofür du den Segen Gottes brauchst, Schutz brauchst oder wo du dir gute Entwicklungen wünschst. Es kann helfen, das mal zu benennen, auszusprechen. Und wenn man dann dafür beten kann und einen Segen Gottes erfährt, kann die Kraft Gottes in dir wirken und in diesen Bereichen auch freigesetzt werden, in deinem Leben. Oder nenne es auch einfach nicht, wenn du es lieber bei dir und Gott behalten möchtest. Dann kannst du einfach Segen für das Unausgesprochene erbitten, wie auch immer du das tun willst. Du kannst ihn heute für deinen Weg persönlich empfangen, den weihnachtlichen Wegesegen. Amen.